Es geht ja heute um politische Gewalt auf Antrag der AfD. Kurz nach dem G20-Gipfel hat sie dieses Sonderplenum beantragt und wir haben jetzt schon einige Debattenbeiträge gehört. Seit G20 gab es eine große Gewaltdebatte eigentlich durch die Medien hinweg. Und inwiefern kommt der AfD das jetzt alles zugute, habe ich mich jetzt gefragt. Inwiefern nutzt sie das sozusagen aus? Inwiefern schwimmt sie da auch auf einer Welle mit?
Sie versucht politisch im Prinzip jedes Thema, was in irgendeiner Form eine gewisse Aufmerksamkeit bundesweit erregt, zu nutzen und für ihre politische Ablehnung von parlamentarischen demokratischen Systemen auch zu nutzen. Das, was wir heute erlebt haben, ist hier nicht eine Auseinandersetzung oder der Versuch einer Analyse, was da in Hamburg passiert ist, sondern es ging hier in den Redebeiträgen des Fraktionsvorsitzenden Höcke so weit, dass er der Bundesrepublik Deutschland unterstellt, ein linksextremistischer Staat zu sein, und das, was in Hamburg erlebbar war, war staatlicher Linksextremismus. Insofern zeigt sich schon, dass gar nicht primär das Ziel war, anders möglicherweise als die CDU, die durchaus die Betrachtung des G20-Protestes politisch ideologisiert, sehr eindimensional vornimmt, wie ich meine. Anders als die CDU, die AfD versucht, den Bogen sogar noch weiter zu spannen und hat im Prinzip die Debatte, die berechtigt zu führen ist, über das, was da in Hamburg passiert ist, genutzt, um ihre Ablehnung im Prinzip auch des demokratischen Staates zum Ausdruck zu bringen.
Nach dem G20-Gipfel haben sich ja alle Parteien, alle möglichen Gruppen von Gewalt distanziert. Die Bilder gingen ja auch rum. Das war ganz wichtig, sich da zu distanzieren. Auch die Partei Die Linke hat das gemacht. Schadet aber der G20-Gipfel und so die Darstellung eigentlich linken Ideen? Also geht sozusagen, gehen die Auswirkungen bis in die parlamentarische Linke hinein, dass linke Ideen allgemein, weil sie auch so pauschalisiert werden, diskreditiert werden?
Natürlich ist das höchstgradig bedauerlich für den politischen Prozess, und ich habe das ja eben auch im Landtag gesagt, dass wichtige Debattenbeiträge, die im Zusammenhang mit dem Gipfel zu führen sind, über die Politik der G20, über Protestform, über auch die Beteiligung und Teilhabe an solchen Diskussionsprozessen der mächtigsten Staaten der Welt und auch die Frage, welchen Wert hat eigentlich das Versammlungsrecht und das Recht auf Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik, wie viel Kritik verträgt auch der Staat und muss er erdulden und muss er sich auch stellen, dass genau das alles aus der Debatte verschwunden ist. Und wir haben als Linke, als die Partei Die Linke, aber auch als gesellschaftliche Linke natürlich auch eine schwere Verantwortung in dem Prozess, denn diejenigen, die berechtigt aus unserer Sicht gegen dem G20-Gipfel in Hamburg auf die Straße getragen haben, bei vielen Veranstaltungen, Versammlungen, haben linke Überzeugungen, die mit uns sehr ähnlich sind. Wir halten den Protest für absolut begründet und nachvollziehbar in der Politik der G20-Staaten, aber wir müssen gleichzeitig deutlich machen, dass das, was zum Teil politisch motiviert, aber zum Teil mit Politik auch überhaupt nichts zu tun hat oder in Verbindung zu bringen ist, was sich da auch in Gewalt entladen hat, im Prinzip auch genau mit den Protestinhalten, die dort in Hamburg bei vielen Veranstaltungen zum Ausdruck kamen, nichts zu tun hat. Und das ist eine schwierige Rolle, weil wir auf der einen Seite natürlich eine klare Trennschärfe brauchen, dass Gewalt kein Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele und Interessen ist. Das ist, denke ich, übereinstimmend auch klar, auch bei vielen in der gesellschaftlichen, auch in der radikalen Linken. Aber wir müssen gleichzeitig uns dagegen zur Wehr setzen, dass jeder Protest an den G20-Staaten, jeder Protest auch an dem staatlichen Agieren, auch in Hamburg, diskreditiert und kriminalisiert wird. Und wir müssen dann drittens noch dafür sorgen, dass die Inhalte, die dort berechtigt thematisiert worden sind, auch weiterhin in der politischen Debatte eine Rolle spielen. Da haben es Konservative wesentlich einfacher. Die sagen, linksextremistische Gewalt lehnen wir ab, und damit ist ihre Auseinandersetzung mit Hamburg beendet.
Das heißt, mehr Differenzierung wünschen Sie sich da in dem Punkt auch auf die verschiedenen Spielarten des Gegenprotestes, die es gab und weiter noch gibt an linken Ideen, aber in Bezug auf Hamburg, aber auch allgemein, wenn ich das richtig verstehe.
Natürlich mehr Differenzierung bei der Betrachtung, aber ich muss auch an einem Punkt sagen, dass wir ja eine Differenzierung erleben, wenn es um die Bewertung von Gewalt geht. Deswegen haben wir deutlich auch mit unseren Partnern verhandelt, dass wir im anderen zum Ausdruck bringen wollen, dass, wenn wir davon ausgehen, dass Gewalt kein Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele und Interessen ist, dann gilt das für politische Akteure natürlich in der innerstaatlichen politischen Auseinandersetzung. Aber dann gilt das eben auch für die Staaten selbst im Rahmen ihrer Außenpolitik und im Rahmen ihrer Innenpolitik. Wenn wir das nicht anerkennen, dass diese Position, Ablehnung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele und Interessen, im Prinzip auch undifferenziert für alle gilt, dann haben wir im Prinzip Bereiche, wo Gewalt legitimiert wird. Und das finde ich höchstgradig gefährlich, gerade wenn das auch von konservativer Seite so propagiert wird.
Auf den Punkt würde ich gerne nochmal eingehen, weil es wird viel von Gewalt gesprochen. Viele Hörerinnen und Hörer oder viele in der Debatte gehen dann, glaube ich, so von so brennenden Autos oder fliegenden Steinen aus. Aber auch linke Gruppen, auch im wissenschaftlichen Bereich wird das versucht zu tun, die Gewalt auch anders zu sehen. Zum Beispiel hat die interventionistische Linke vor dem G20 gefragt, ob Gewalt nicht auch strukturell verankert ist und man es nicht auch so sehen können. Also ist sozusagen ihrer Ansicht nach die widerständige Art, auch mit Hilfe von zivilem Ungehorsam, die Auflehnung gegen zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, Gewaltmechanismen, die die Gesellschaft durchdringen, nicht auch legitim? Ist es nicht legitim, mich dagegen auch wirklich zur Wehr zu setzen, wenn ich ständig von Rassismus und weiß nicht, beispielsweise rassistischen Kontrollen, das ist ja staatliche Gewalt, die dann immer wieder auf mich zurückfällt, mich dagegen auch zu wehren?
Natürlich gibt es keinen Staat, der per se gewaltfrei ist. Er hat zunächst das staatliche Gewaltmonopol inne, was dazu dient, im Prinzip die Rechtsordnung, so wie sie beständig ist, zu schützen, damit sie eben nicht willkürlicher Veränderungen und Missbrauch ausgesetzt ist. Und Gesellschaften sind aber auch nicht statisch. Sie entwickeln sich im politischen Diskurs über Auseinandersetzung mit Argumenten und sie entwickeln sich auch immer über Formen des zivilen Ungehorsams dort, wo Menschen ganz bewusst auch sich gegen Grenzen auflehnen, um damit neue Debatten zu ermöglichen. Und deswegen haben wir auch gesagt, zivile Ungehorsam ist eine legitime Protestform und sie ist aber auch natürlich klar abzugrenzen von eben genau Gewaltstraftaten willkürlicher Art von Dritten oder auch durch staatliche Institutionen, sondern sie ist im Prinzip ein Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Und natürlich, das, was G20-Staaten verabreden, wie ihre Politik auch international aussieht, ist eine Form von struktureller Gewalt, die für viele Millionen Menschen ganz existenzielle Auswirkungen hat. Die Entscheidungen, die in Hamburg getroffen worden sind oder eben auch nicht getroffen worden sind, haben existenzielle Auswirkungen auf die Versorgung von Staaten, auf die Teilhaberechte in vielen anderen Staaten der Welt. Die haben Auswirkungen natürlich auf Lebensbedingungen, Lebensperspektiven. Und da geht es nicht mal um die Frage, habe ich vielleicht im nächsten Jahr einen Job, mit dem ich meinen Lebensunterhalt sichere, sondern geht es um die Frage, kann ich meine Kinder ernähren und kann ich im Fall von Erkrankung die medizinische Versorgung sicherstellen. Das heißt, diese Politik verursacht auch Fluchtbewegungen. Menschen werden gezwungen durch die ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, die die G20-Staaten setzen, sich auf den Weg nach Europa oder woanders hin in Nachbarstaaten zu machen. Und dabei sterben Zehntausende Menschen. Und das ist etwas, was natürlich aus linker Sicht notwendig macht, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und das muss auch diese Debatte in die öffentliche Wahrnehmung geschoben werden. Und wir haben versucht, auch in der Debatte diesen Teil auch mit zu thematisieren, damit eben nicht nach G20 allein in Erinnerung bleibt, dort hat es Steinwürfe und brennende Autos gegeben oder Gewalt gegen Polizeibeamte. Das ist ein Teil, der in der Analysebetrachtung notwendig ist zu thematisieren, aber ein Teil auch nur der Geschehnisse in Hamburg.
Nachdem wir jetzt diese globale, wichtige Perspektive gerade beleuchtet haben, möchte ich nochmal zurück auf Thüringen und auch die Debatte heute kommen. Der Thüringer Landtag spricht über das Thema und natürlich wird hier von der AfD und auch von Seiten der CDU vorgeworfen, die linke Szene, die linksextreme Szene formiere sich, könnte florieren auch, seitdem die Partei Die Linke und SPD und Grüne hier zusammen regieren. Wie steht es denn um die außerparlamentarische linke Opposition in Thüringen? Sehen Sie da überhaupt so eine große Mobilisierungskraft, wie das beispielsweise in großen Städten in Westdeutschland ja der Fall ist, wo wirklich auch ein großer schwarzer Block beispielsweise als Demo-Taktik formiert ist, was in Thüringen seltener vorkommt und wir eher ja große Rechtsrockkonzerte haben.
Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, schwarzer Block als Demo-Taktik. Also hier geht es ja nicht um eine politische Bewegung, sondern es geht um eine Demo-Taktik, die in der Tat in Thüringen, ich würde ja fast sagen, noch nie tatsächlich Anwendung gefunden haben, obwohl sich das vielleicht einige der Protagonisten anders vorgestellt haben oder vorstellen. Es ist immer schwierig, als derjenige, der in einem Parlament für die Partei Die Linke sitzt, außerparlamentarische Linke zu beurteilen. Linke außerparlamentarische Bewegung reduziert sich ja auch nicht auf Demonstrationen oder Gegenprotest bei Nazi-Veranstaltungen oder AfD-Veranstaltungen. Ich wünsche mir, und da fehlt es, glaube ich, eine stärkere außerparlamentarische Linke, die auch wieder einen gesellschaftspolitischen Diskurs führt und die Kraft hat, auch, sag ich mal, einen Streit um alternative Gesellschaftsformen auch intellektuell untersetzt wieder zu führen. Ein Teil des Aufmerksammachens auf bestimmte Missstände durch politische Aktionsformen im Rahmen der Versammlungsfreiheit oder durch den zivilen Ungehorsam ist sicherlich wichtig. Aber ich wünsche mir gerade auch in meiner Arbeit, dass wir eine stärkere, wahrnehmbare Debatte um die Frage, was ist eigentlich eine linke Gesellschaftsutopie, was ist ein linkes Gesellschaftsmodell und wie können wir möglicherweise dort hingelangen, dass die wieder stärker wahrnehmbar wird. Weil das kann, glaube ich, auch parlamentarische Debatten wie diese heute beeinflussen, weil sie dann in einem anderen Kontext stattfinden. Wir müssen ja feststellen, dass viele Beiträge, Frankfurter Rundschau, Neues Deutschland, Taz, Tagesspiegel, natürlich schon so eine sehr breite Auseinandersetzung, Analyse zu G20 vorgenommen haben, aber wenn man heute den Landtag hier verfolgt, ist die bei der AfD erst recht nicht, aber auch bei der CDU offensichtlich nicht angekommen. Und da wünsche ich mir sehr viel mehr auch argumentative Durchsetzungskraft auch in außerparlamentarischen Linken im Diskurs.